ARD Sounds.
Ich hatte zum Beispiel so kleine silberne Ohrringe in Sargform. Dann hatte ich natürlich Rosenkränze, ein umgedrehtes Kreuz, das ich mir rumgehängt habe.
Und gefährlich.
Ganz gefährlich, ja. Vor allem, wenn man mit dem Strand ist, ne?
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Also als ich vor so über 3 Jahren mit dieser Sendung mit der blauen Couch angefangen habe, da habe ich eine Liste gemacht und da habe ich Wunschgäste draufgeschrieben. Und mein heutiger Gast stand da ziemlich weit oben. Er ist Musikjournalist, Moderator, Podcaster, Autor, DJ und FC Bayern-Fan. Herzlich willkommen, Markus Kafka.
Hallöchen, Tag allerseits.
Also wir duzen uns, denn wir haben schon mehrere Abende miteinander verbracht, lieber Markus. Du weißt das nicht, weil du warst der coole DJ und ich war das Chick auf der Tanzfläche. Du hast nämlich im Boot in Nürnberg zum Beispiel aufgelegt, ne?
Korrekt. Aber das sind ja Enthüllungen hier, dass ich schon seit 3 Jahren auf einer ominösen Liste stehe, nichts davon wusste und dass ich dann mit der Dame heute spreche, die mich schon viel länger kennt, als ich auch wusste.
Ja.
Also Sachen gibt's.
Das Boot, das war ein legendärer Club am Nürnberger Hafen. Da warst du DJ oder im Kitsch in Fürth, da hast du auch aufgelegt. Was kommen denn so Gefühle in dir hoch, wenn du an diese Zeit damals denkst?
Ich hatte mal ein leichtes Schleudertrauma vom Headbangen.
Oh, schön.
Das ist das Erste, woran ich denken muss. Und ich war dann bei meinem Hausarzt und der hat gemeint, aber wie können Sie denn sowas machen? Und dann habe ich den angelogen und habe gesagt, weil ich Theaterwissenschaft studiert habe, habe ich zu ihm gesagt, ich spiele in einem Theaterstück mit, bei dem ich ein Heavy-Metal-Fan bin, ein Headbanger. Und von diesen ganzen Proben habe ich jetzt dieses Schleudertrauma und die ganze Zeit Kopfschmerzen. Und daran muss ich immer denken, da hatte ich ja lange schwarze Haare, also hüftlang.
Ja, die waren ewig lang.
Ja, die habe ich so schön glänzend bekommen, indem ich vorm Haarewaschen Melkfett reingeschmiert habe.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, das ist Melkfett, mit dem man eigentlich das Euter der Kühe gefügig macht.
Okay.
Und das habe ich mir in die Haare reingeschmiert und habe dann gemerkt, dass ausreichend wieder rausgewaschen wird, aber auch viel davon zurückbleibt für diesen Glanz.
Hey, vielleicht wirst du noch Beauty-Influencer, Markus. Wer weiß, was
Melkfett
da noch
schmier dir ein Melkfett auf den Kopf. Das ist eine echte Marktlücke.
Also du warst schon immer in vielen Welten daheim, ne? Uni und Heavy Metal mit Headbangen früher und so weiter. Und du bist leidenschaftlicher Fan des FC Bayern. Das habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen die letzten Jahre. Ich wusste irgendwie, du hast was mit Fußball am Hut. Aber das wusste ich tatsächlich nicht. Wie geht's denn dir heute nach dem Champions League aus gegen Paris?
Ich bin immer noch sehr betrübt. Also ich bin am Tag nach dem Spiel in München angekommen und da merkt man schon diesen Blues in der Stadt.
Ach, geht.
Den habe ich das letzte Mal in der Form erlebt, als ich 2012 beim Finale daheim war, auch im Stadion und am Tag danach noch durch München gezogen bin und dachte ich mir, alle haben die ganze Nacht ins Kissen geweint. Alle sind traurig.
Ich weiß, ich darf nicht lachen, ne?
Nein. Du bist ja auch noch aus Nürnberg.
Ja, sagen wir so, mit Fußball habe ich nicht so viel am Hut, aber ich verstehe den Schmerz natürlich total. Ich habe auch schon Abende in Nürnberg verbracht, weil ich mal einen Freund hatte, der Clubfan war.
Natürlich.
Und das gemeinsame Abendessen mit Freunden war dann ein einziges Trauerspiel. Also ich kann das so ein bisschen nachempfinden. Aber du weinst tatsächlich, wenn die Bayern verlieren in so einem wichtigen Turnier, dann kullern Tränen bei dir.
Ja, es ist so. Also Musik, besonders ergreifende und Fußball, herbe Niederlagen sind so die beiden Dinge, die mich zuverlässig zum Weinen bringen. Und ja, also ich habe diesmal auch geweint, aber nicht so dolle, weil ich nicht im Stadion war. Im Stadion fetzt es mich dann immer noch mehr. Aber es war schon wieder so ein Spiel, bei dem man sich gedacht hat, so wieder kurz davor und jetzt dauert es wieder so lange, bis man diese Chance bekommt und ob dann Kane und Kimmich, ob die alle noch das alles so mitmachen können nächste Saison. Und dann kam aber die tiefe Dankbarkeit für diese Saison, weil die so toll gespielt haben. Unser Trainer, die ganze Welt beneidet uns drum. Deswegen, ich bin jetzt schon wieder so ein bisschen happy und freue mich auf die nächste Saison.
Du sagst auch wir und unser Trainer, ne? Du identifizierst dich da total.
Ja, das werde ich auch nie vergessen. Als ich das erste Mal im Stadion war, mit 7 Jahren, habe ich meinen Papa mitgenommen ins Olympiastadion. Damals, das war 1974, Spiel gegen den 1. FC Köln. 6-3 hat Bayern gewonnen. Und dann bin ich so als kleiner Junge, sind wir wieder nach Manching und dann hat meine Mutter die Tür geöffnet und hat gefragt, und, wie ist es ausgegangen? Und dann habe ich gesagt, wir haben 6-3 gewonnen. Und dann meine Mama, was hast denn da mir? Hast du mitgespielt? Und das ist der Spruch, den ich bis heute höre, wenn man von wir im Sinne von einer Fußballmannschaft und einem selbst als Einheit spricht. Ist vollkommen verständlich als Fußballfan, ist für Außenstehende immer so ein bisschen komisch.
Du hast ja ein super interessantes Buch geschrieben, das heißt FC Bayern München, eine Liebeserklärung. Und das ist so eine witzige Mischung aus deinen fußballerischen Erlebnissen mit dem FC Bayern, aber auch dein Leben. Da erfährt man auch ganz viel, wie du gelebt hast, wie du groß geworden bist als Teenager auf dem Land und so weiter. Ist das auch für Fans von anderen Fußballvereinen spannendes Buch und warum?
Es ist in der Tat so, dass es zwar FC Bayern München eine Liebeserklärung heißt, aber du kannst eigentlich das Buch auch Fußball eine Liebeserklärung nennen.
Ja,
finde
ich auch, ja.
Ich habe mit ganz vielen Leuten schon drüber gesprochen, Feedback von Leuten, die es gelesen haben. Da steht dann halt, hey, ich bin Clubfan oder ich bin BVB-Fan und ich kann so vieles nachvollziehen, was du da beschrieben hast. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass man einfach Copy und Paste den Verein austauschen könnte, weil Bayern München schon ein sehr besonderer Verein ist. Also wir alle wissen, es ist der meistgeliebte in Deutschland, aber gleichzeitig auch der meistgehasste. Es ist der erfolgreichste Verein, es ist der Verein mit der größten Strahlkraft, es ist der Verein, der am öftersten gewinnt und am seltensten verliert. Und insofern kann man keinen einzigen anderen Verein in Deutschland an diese Stelle setzen. Aber trotzdem, der Sport als solcher und dann auch noch mein Aufwachsen auf dem Land und im Fußballverein zu sein und all diese Dinge, die sind schon sehr universal, sage ich jetzt mal. Viele in meiner Generation haben das so erlebt und ja, im Endeffekt ist es dann wirklich eine Liebeserklärung an den Fußball und ans Aufwachsen auf dem Land.
Ja, und weil der Schmerz und das Glück, wenn man so mitfiebert für seinen Verein, ist ja gleich. Egal, ob man jetzt Clubfan ist oder Löwenfan, gut, da tut es ein bisschen öfter weh als es bei den Bayern.
Das verschiebt sich alles nur ein bisschen, weil, also, wenn Bayern ein Champions League-Finale verliert, ist das ungefähr so, als würde ein anderer Verein absteigen müssen.
Ja.
Bayern muss ja noch nie absteigen, deswegen kann ich als Bayern-Fan das Gefühl nicht hundertprozentig reproduzieren, aber ich denke mir, dass es ungefähr so ist.
Also wir schauen natürlich noch in dein Buch heute rein über dein Leben auf dem Land als junger Mann, der nur schwarz getragen hat. Zum Beschnuppern kriegst du jetzt deinen Lebenslauf, lieber Markus. Den darfst du selber vorlesen.
Ja. Ich heiße Markus Kafka und bin ein sonniger Molltyp mit einer ausgeprägten melancholischen Seite. Schon fast mein ganzes Leben lang begleiten mich meine beiden Leidenschaften, die für Musik und die für den schönsten Sport der Welt. Schuld sind Visage und ein Stadionbesuch beim FC Bayern München. Ein Klumpfuß hat meine aktive Karriere als Fußballer verhindert, aber die Musik habe ich zu meinem Beruf gemacht. Als Musikjournalist und Moderator bei Viva und MTV habe ich all die Musikstars getroffen, die vorher mein Herz berührt haben. In der Zukunft will ich gesund, verliebt und neugierig bleiben. Und auch wenn es mit dem Triple dieses Mal wieder nicht geklappt hat, eins ist sicher, ich werde meinen Verein immer lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. 100%,
yay.
100%, das unterschreibe ich sofort.
Du hast ja gerade schon gesagt, deine große Fußballliebe ging los 1974. Da hat der Papa den Buben das erste Mal mit ins Stadion genommen. Da war es noch ein bisschen leichter, auch an Karten zu kommen damals, oder?
Überhaupt kein Problem. Da waren ja selbst bei großen Spielen maximal 30.000 Leute im Olympiastadion. Da bist du ganz entspannt noch an die Tagesklasse hingegangen. Konntest du ja in allen Kategorien noch Karten bekommen. Ist heute vollkommen undenkbar.
Ja. Würstel und Limo und auf geht's.
Jawohl. Und ich habe auch so ein bisschen vorausschauend noch einen Kneipenblock mitgenommen und einen Kuli, weil ich mir dachte, so, ich hole mir jetzt von allen Spielern Autogramme.
Oh Gott.
Und wir reden hier von Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Katsche Schwarzenbeck, Gerd Müller, der junge Karl-Heinz Rummenigge hat da schon gespielt. Ich wollte Autogramme haben und habe mir gedacht, so, ich gehe jetzt mal runter von der Tribüne zum Spielfeldrand und hole mir die einfach. Und dann bin ich unten angekommen, habe gesehen, alles klar, erstmal so ein paar Meter breiter Reportergraben, dann gibt's ein Stück Rasen, dann kommt die Tartanbahn und dann kommt irgendwann ein Spielfeld in mindestens 50 Meter Entfernung und dann habe ich zu einem Order gesagt, Sie, Entschuldigung, kannten Sie mir Autogramme holen, wenn Sie die Spieler warm machen? Und er meinte so, mein Bruder, das geht nicht. Und dann bin ich ganz enttäuscht, wieder nach oben gestapft, aber habe dann auch schnell festgestellt, dass das eine totale Schnapsidee war.
Aber du warst 7 schon ganz schön forsch, oder? So als kleiner Bursche.
Ja.
Hat denn Musik da auch schon eine Rolle gespielt in deinem Leben? In dem Jahr 74, da warst du eben 7, da waren ABBA, Sweet und solche Bands in den Charts. Hat dich das schon gejuckt irgendwie?
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich ungefähr in dem Alter auch eine Operation an meinem Klumpfuß hatte. Es waren sogar 2, links und rechts. Und da weiß ich noch, dass mir meine Mama eine Kassette von ABBA gekauft hat.
Ah.
Und die habe ich dann im Krankenhaus gehört. Und zwar hat sie mir da so eine Hörmuschel, die man unters Kopfkissen legt, noch dazu gekauft, dass ich nicht laut im Zimmer.
Eine Hörmuschel? Da weiß ich gar nicht, was das ist.
Das gibt's auch gar nicht mehr. Ich glaube, das gab es auch nur ein Jahr lang, hat keine Sau gekauft. Weil das ist wirklich so ein Lautsprecher, den kann man unters Kissen legen und dann legt man den Kopf aufs Kissen und hört durchs Kissen die Musik.
Eigentlich gar nicht so dumm, ne? Weil ich denke, wenn man AirPods drin hat, das ist ja immer nervig beim Schlafen.
Ja, und da war es ja auch so, da waren ja auch noch 2, 3 andere Kids bei mir im Zimmer und die sollten halt nicht gestört werden. Also diese Muschel, und da habe ich aber gehört, aber so richtig das Interesse für Musik, das ist dann erst losgegangen, als ich mein eigenes Zimmer hatte und da auch anfangs noch keine Stereoanlage, sondern nur so ein Radiorekorder. Also klassisch 2 Finger, rote Taste, Play-Taste.
Ja.
Und Verkehrsdurchsagen, nicht dein Freund.
Was hast du denn gehört für einen Sender?
Ich habe Bayern 3 gehört.
Ja, das war damals total angesagt.
Ja,
Schlager der Woche.
Ja, Schlager der Woche, Thomas Brennicke, der die tolle Angewohnheit hatte, nicht in den Schluss der Songs reinzuquatschen, sondern die immer komplett ausgespielt hat. Ja, so mit 12 habe ich angefangen, Tapes beim Radio mitzuschneiden. Da gab es dann auch das Telefonwunschkonzert bei Bayern 1.
Ja.
Und da kam zwar immer merkwürdige Sachen, also für meinen Geschmack jetzt, aber eben auch immer mal Queen oder sowas.
Ja.
Und da habe ich dann auch immer zugehört und ich fand auch die Telefonate immer so lustig. Ja, ist dann Bayern 3 so richtig mit Thomas Gottschalk, Günter Jauch, Fritz Egner, so die ganzen Legenden. Da habe ich wirklich Tag und Nacht Radio gehört und habe da auch schon mit 14, 15 beschlossen, dass ich auch mal zum Radio möchte.
Hast du ja dann geschafft.
Habe ich dann geschafft, genau. Ich bin dann schon, da war ich noch in der Schule, ich glaube 17, 12. Klasse, da hat der erste private Radiosender in Ingolstadt aufgemacht und da bin ich einfach mal hingelatscht und habe gesagt, Chris Gutt, bin der Kafka Markus, ich würde ja gerne was machen. Und dann haben die mich erstmal in die Fußgängerzone geschickt, so Umfragen machen.
Oh, schön.
Der
ja.
Klassiker.
Da läuft man da Mikrofon rum und sagt, wissen Sie, was ein Zyklop ist? So
ja,
solche
und,
Sachen.
Und alle Leute sagen zu einem, geschleichte.
Genau.
Ja.
Aber sag mal, also eine Jugend auf dem Land, kann man schon sagen. Manching ist ein kleiner Ort in der Nähe von Ingolstadt. Mhm. Da bist du ja aufgewachsen. Und du warst ja ein bisschen anders als die anderen Kinder, ne? Kann man sagen. Also du hast dann irgendwann angefangen, schwarz zu tragen und hattest ein musikalisches Erweckungserlebnis, glaube ich, kann man sagen.
Ja, das hatte ich. 1981 oder Ende 80 muss das gewesen sein. Da habe ich das erste Mal von Visage Fade to Grey im Radio gehört. Und es ist halt manchmal so, du hörst diesen Song und plötzlich ist dir alles klar. So, bei mir war es halt so, ich habe in dem Moment das Gefühl gehabt, das ist die Musik, auf die ich mein ganzes Leben schon gewartet habe und das gar nicht wusste. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Song nur für mich und niemanden sonst auf der Welt geschrieben ist. Und ab da habe ich eigentlich nur noch Musik in Moll gehört und dann gab es ja auch schon im bayerischen Fernsehen eine der allerersten Sendungen, noch lange vor Formel 1, in der Musikvideos liefen. Und da habe ich das Video von Fade to Grey gesehen und das war ja für damalige Verhältnisse auch bahnbrechend, so mit Trickanimationen und die Schlange, die dann auf die Haut gemalt wird. Und da dachte ich mir, die sehen ja auch noch total super aus, diese Leute. Steve Strange, und da wollte ich dann auch so aussehen. Und da war ich 14, 15 und habe dann angefangen an mir rumzustylen. Erstmal so relativ verhalten noch, eher so New Romantic, New Wave, und wollte ein bisschen aussehen, auch wie der Sänger von Depeche Mode. Und dann hat es aber nicht mehr lange gedauert, bis ich dann auch The Cure und Bauhaus und Joy Division für mich entdeckt habe. Und dann bin ich Goth geworden.
Goth heißt schwarze Klamotten natürlich, wahrscheinlich geschminkt, nehme ich an, oder?
Goth, viele sagen auch Grufti dazu, so landläufig. Genau, da ist man geschminkt. Ich hatte immer eigentlich dick schwarzen Kajal dran. Also wir haben dann immer gesagt, so, dass wir die Augen einkasteln müssen.
Süß.
Genau, da waren die eingekastelt und dann haben wir noch unsere anderes Geschmeide angelegt. Ich hatte zum Beispiel so kleine silberne Ohrringe in Sargform. Dann hatte ich natürlich Rosenkränze, ein umgedrehtes Kreuz, das ich mir rumgehängt habe.
Oh, gefährlich.
Ganz gefährlich, ja. Vor allem, wenn man im Strand ist, ne?
Das warst du auch.
Ja. Also meine beiden besten Freunde damals im Dorf, Karl und Günther, wir waren alle drei Ministranten und wir waren alle drei Goth.
Also und da seid ihr mit der schwarzen, tupierten Mähne da vor dem Altar gestanden?
Nee, da hätte der Pfarrer auch wirklich gesagt, bumm, das geht nicht. Und also die Haare waren unten in der Kirche, geschminkt waren wir auch nicht, aber man hat halt gesehen, an den Seiten hatten wir die Haare abrasiert. Und sonst standen die halt nach oben und in der Kirche hingen die halt runter.
Gab's einen braven Scheitel.
Ja, aber trotzdem, es gab ja die wüstesten Gerüchte über uns im Dorf, weil ich hatte noch ein Accessoire, das war so ein Katzenschädeln skelettierter.
Mhm. Wo hast du den denn her gehabt, um Gottes Willen?
Ja, das Viecherl, das lag schon fast komplett abgenagt und verwest im Straßengraben. Mhm. Und dann sehe ich diesen Kopf so, der so ganz, ganz klein ist bei einer Katze und dachte mir, das schaut doch ganz schön aus und habe den dann so mitgenommen.
Schön morbide, ne?
Ja, ja, total. Also als Goth brauchst du ja immer irgendwelche Schädel und Katze fand ich ja super, weil der eben so klein war, dass man sich den an der Lederschnur um den Hals hängen konnte.
Und den hattest du als Kette an?
Den hatte ich als Kette an und der war auch schön gebleicht und ich werde nie vergessen, als ich in Manching in der Apotheke war mit 18, weißt du, so ein Typ, der halt so wüst aussieht wie ich und dann bin ich da reingegangen und habe gemeint, sieh, ich bräuchte bitte was zum Knochenbleichen. Und der Apotheker sagt zu mir, kein Problem, hab ich da.
Ernsthaft?
Ja. Und ich dachte mir, der stellt zumindest mal eine Frage, was für Knochen, was ist da überhaupt los? Nee, anstandslos hat er das rausgerückt. Ich weiß gar nicht, was das genau war. Ich weiß nicht, ob es eine Säure war oder einfach so hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid. Auf jeden Fall konnte man damit Knochen bleichen. Und ich habe dann lange danach erst rausgefunden, dass der deswegen so gut ausgerüstet war, weil viele Jäger bei uns in der Gegend waren und die haben ihre Trophäen natürlich immer gebleicht. Okay. Ja, und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, das ist bestimmt der Jäger.
Bestimmt, dieser schwarzgewandete junge Mann da in meiner Apotheke. Also sag mal, wie war das denn mit deinem Umfeld, also in der Schule und so weiter? Ich kann mir vorstellen, da gab es nicht so viele Menschen, die da so drauf waren wie du, oder?
Zum Glück waren Karl und Günther auch an meiner Schule.
Okay.
Also wir hatten da immer dann schon so ein kleines Dreigestirn aus Gleichgesinnten. Aber es ist schon so, es gab sonst eigentlich gar keinen Goth mehr in Manching oder Ingolstadt. Und die Leute haben schon sehr blöd geschaut. Und in der Schule war es aber zum Glück so, dass ich relativ, ja, es klingt jetzt immer so blöd, so beliebt zu sagen, aber also ich war schon immer so der Zuständige für große Klappe und Streiche aller Art. Mhm. Wir haben die Lehrer auch ganz schön getriezt manchmal. Mhm. Und da war ich oft federführend und ich habe auch in der Schülerzeitung gearbeitet und habe da, die hieß Feuermelder, war damals schon politisch links, da habe ich schön agitiert. Und deswegen war ich da einigermaßen wohlgelitten, trotz meines Äußeren, auch unter den Mitschülerinnen und Mitschülern. Nur der Direktor, der fand mich nicht so gut, der hat mir, als er mir das Abi-Zeugnis überreicht hat, hat er gesagt, Herr Kafka, ganz ehrlich, Ihren Anblick werde ich hier nicht vermissen.
Oh, das ist aber charmant, Mensch, so zum Abschied. Ne?
Ah, der hat es auch ganz schön abbekommen von mir. Mhm. Also,
aber glaubst du denn eigentlich, dass diese Rolle, die du da eingenommen hast in der Schule, dass du so derjenige warst, der so ein bisschen Kess vorangegangen ist, du warst ja offensichtlich kein schüchterner Junge, dass du die auch eingenommen hast, um dich so ein bisschen zu schützen vor Angriffen, weil du ja einfach anders warst, von deinem Look her, von deiner Popkultur, die du eben konsumiert hast und so weiter. Glaubst du, das hatte irgendwie was miteinander zu tun?
Bestimmt. Also bei mir war es eigentlich schon immer so Flucht nach vorne. Und ich bin ja sehr klein gewachsen. Ich bin knapp 1,70. Ich war immer der Kleinste eigentlich in der Klasse. Und potenziell halt der Erste, der dann halt auch mal Dresche kriegt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich habe es aber bis zum heutigen Tag vermieden, jemals in eine körperliche Auseinandersetzung zu kommen.
Wow.
Es gab nur einmal eine kleine Schlägerei bei uns in der Dorfdisco. Da waren wir auch freiwillig wegen unseres Äußeren. Und da hat es mal gescheppert. Nicht nur einmal, wenn ich ehrlich bin, aber man hat sich irgendwann dran gewöhnt, aber ich habe nie zurückgeschlagen. Mhm. Und es war wirklich eigentlich immer so, dass ich erstmal meine große Klappe vorgeschickt habe und dann haben die Leute sich gedacht, so, ja, schaut zwar komisch aus, aber passt schon. Mhm. Und da habe ich mir, glaube ich, viel Ungemach erspart dadurch.
Wie hat sich denn dein Outfit mit Katzenschädel und schwarz umkastelten Augen eigentlich in der FC Bayern-Fankurve gemacht? Wie hat sich das denn vertragen?
Also, da hat man sich dann im Stadion irgendwann an den Anblick gewöhnt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich war weit und breit der einzige Goth im Stadion.
Kann ich mir gut vorstellen.
Und es war natürlich auch so, dass ich konsequent in dieser Zeit, in der ich jahrelang nur schwarze Klamotten getragen habe, bin ich natürlich auch nicht mit dem Trikot ins Stadion gegangen. Mhm. Sonst immer, aber ey, rot, rot, weiß passt einfach nicht zu meinem Goth-Äußeren. Mhm. Da musste ich dann einfach mal paar Jahre aussetzen und dann wusste man natürlich auch nicht unbedingt, was will der Typ jetzt hier, ist das ein Bayern-Fan?
Meint der es ernst?
Ja. Und in München ging es dann irgendwann, aber ich bin dann irgendwann nicht mehr zu Auswärtsspielen gefahren, weil da wurde es zunehmend ungemütlicher. Das habe ich sonst eigentlich regelmäßig gemacht, aber dann als Goth und Bayern-Fan bei Auswärtsspielen, sagen wir mal in Kaiserslautern oder auf Schalke oder so zu sein, das war brenzlig. Und man muss ja auch dazu sagen, dass gerade in den 80ern waren die Stadien, das war ja noch alles weit entfernt von diesem familienfreundlichen Spaßevent, der Fußball heute ist, da waren ja auch wirklich finstere Typen, Hooligans, Rechtsradikale.
Und Gestänker.
Ja, genau. Und es war überhaupt nicht schön. Und Auswärtsspiele habe ich mir dann irgendwann gekniffen.
Ist dir da auch mal was passiert im Stadion?
Na, also kleinere Scharmützel, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist meistens so. Chelsea-Fans haben mich beim Finale daheim mal so ein bisschen angeblödelt. Der eine hat mir einen vollen Bierbecher ins Gesicht geworfen nach dem 1-0 von Thomas Müller.
Warst du unter Chelsea-Fans?
Ich war in der Chelsea-Kurve im Stadion, weil ich keine anderen Karten mehr bekommen habe. Ja, das war ein bisschen ungemütlich. Aber dann nach dem 1-1 von Chelsea, da haben sie mich dann weitestgehend in Ruhe gelassen. Und dann bin ich mit der U-Bahn zurück in die Stadt gefahren. Ich musste dann auch noch so lange warten, bis die Chelsea-Fans raus dürfen, war mit denen dann in der U-Bahn.
Oh Gott.
Und dann haben die mich nochmal so saublöd angepöbelt und dann habe ich die auf Bayerisch beschimpft und habe ich gesagt, was willst du, ihr blöden Arschlöcher, eigentlich von mir? Ihr habt es doch eh gewonnen, total unverdient. What?
Gut, dass ich das verstanden
Ja, und dann wurde es aber wirklich brenzlig einigermaßen und ich bin dann schon nach zwei Stationen wieder ausgestiegen und zu Fuß in die Stadt zurückgelaufen. Das war eine der größten Trauermärsche in meinem Leben.
Mhm.
Da habe ich noch geraucht, da sind mir irgendwann die Kippen dann ausgegangen und Spätis gibt es ja in München nicht, Tanke weit und breit.
Geht
keine.
Jetzt langsam los.
Geht langsam los, ja. Hab ich gesehen. toll. Ich hatte nichts zu trinken, keine Kippen, gar nichts. Ich muss bieseln und dann bin ich hinter einer Hecke, habe erstmal gebieselt und dann gingen auch noch die anderen Schleusen auf und ich habe so angefangen zu weinen.
Oh nein.
Wegen dieser nervlichen Belastung und der Niederlage. Und endlich kam dann meine Tanke und ich konnte mir ein helles kaufen.
Das ist total lustig, weil also ich finde es ja beeindruckend in deinem Buch, du weißt ja alles noch, alle Spiele, alle Begegnungen, wer das Tor geschossen hat, wer die Vorlage gemacht hat. Wusstest du das alles noch, als du das Buch geschrieben hast oder musstest du das schon auch recherchieren?
Größtenteils wusste ich das noch, aber wenn es dann so um die Spielminute geht, die ja auch ab und zu erwähnt wird im Buch, oder wenn es dann bei dem Spiel, in dem Bayern 6 Tore schießt, drum geht, wer hat das 1-0 und wer hat das 4-0 geschossen, da muss ich dann schon nochmal nachgucken und da habe ich mir auch größte Mühe beim Faktencheck gegeben, damit da nichts schief geht.
Um Gottes Willen, das würde der kein FC Bayern
ja, da gibt es sofort eine Schelle, zu Recht auch. Also ja, an vieles konnte ich mich wirklich nur erinnern, aber nicht an alles.
Also dieses Finale daheim, da kann sogar ich mich total dran erinnern, da war ich auf einer riesigen Party eingeladen, da hat einer an der Leinwand aufgehangen, wurde auf der Dachterrasse gegrillt und da waren 30, 40 Leute, alle in voller Montur und so weiter. Ich war halt dabei, weil es eine schöne Party war. Ich freue mich ja dann immer mit den Fans, ne?
Ja.
Wenn die dann eine gute Zeit haben, dann freue ich mich einfach mit denen und bin dann traurig, wenn ihr Verein verliert, weil mir selber ist wurscht. Aber so eine Depression habe ich wirklich selten erlebt. Also die meisten Typen saßen einfach mit leerem Blick auf dem Sofa. Manche haben geweint.
Mhm.
Also es war eine total absurde Stimmung und das hat irgendwie Tage noch so nachgewirkt auch. Geht dir das auch so, dass dir das dann so im System steckt, so eine Niederlage?
Ja, total. Also das soll jetzt überhaupt nicht übertrieben oder komisch klingen, aber für mich fühlt sich das eine Zeit lang so an, als wäre jemand Nahestehendes gestorben.
Echt?
Ja.
Wow.
So schlimm ist es. Es ist ja dann auch in einem was gestorben und klar, das hat eine ganz andere Dimension, aber ich kann es nur damit vergleichen.
Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass das manchmal komisch war für dich, als Goth in der FC Bayern-Fankurve zu stehen. Wie war das denn andersrum als FC Bayern-Fan in diesen coolen Indie-Musikkreisen, in denen du ja unterwegs warst?
Fanden alle schräg.
Schon, ne?
Ganz ehrlich. Also man muss dazu sagen, dass Fußball in den 70ern, besonders in den 80ern, aber auch noch weit in die 90er hinein, galt ja so als totaler Proletensport.
Mhm.
Also wenn man Fußballfan war, war man ja automatisch blöd und irgendwie auf jeden Fall Proll.
Mhm.
So, und gerade in der Goth-Szene, das ist ja alles auch so androgyn und sophisticated und passt überhaupt nicht zusammen eigentlich. Und das
ja,
ist auch,
stimmt.
Das habe ich wahnsinnig oft gehört, so was, du bist Fußballfan, das passt überhaupt nicht zu dir. Und als es dann auch noch klar war, dass ich Bayern-Fan bin, ja auch das noch, das gibt's doch gar nicht.
Ich hätte auch gesagt, naja, der halt St. Pauli oder Münchner Löwen, so, das passt zum Kafka.
Ja, so die Vereine, die politisch noch in dem Fahrwasser
ja.
sind, aber nee, ja, da gab es oft wirklich Achselzucken.
Wie haben denn da Frauen reagiert?
Also meine Freundinnen, also die ganzen Frauen, die ich in der Zeit gedatet habe, in den 80ern, 90ern und auch Nullerjahren, das waren alle keine Fußballfaninnen. Also die haben teilweise meine Leidenschaft toleriert und eine hat mal gesagt so, ja, das ist halt eine Macke. Und ich so, nee, das ist keine Macke. Das ist was anderes.
Ja.
Aber gut, dann war es halt eine Macke und jetzt erst meine Frau, mit der ich jetzt auch schon lange verheiratet bin, die hat von Anfang an meine Fußballleidenschaft nicht nur toleriert, sondern auch unterstützt. Und die hat dann irgendwann angefangen, mir unfassbar tolle Geschenke zu machen.
Die Babette, immer, ne?
Ja, genau, Babette, ja. Mit FC Bayern Bezug und da hat sie mir Sachen geschenkt, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Du musst jetzt die Geschichte von Pep erzählen.
Die Geschichte von Pep?
Ja.
Meine Strickeule. Ja, also Strickeule, jetzt wahrscheinlich haben sich ein paar draußen gedacht, so was zur Hölle ist das?
Musste ich so lachen, als ich es gelesen habe.
Es ist in der Tat eine Eule, die ist gestrickt.
Wie groß also, ist die ungefähr?
Die ist ungefähr so 30 Zentimeter hoch.
Wie so ein großes Lineal.
Ja, und die hat so einen rot-weiß gestreiften Körper. Die Augen sind so natürlich so Eulenkreise, die sind blau mit einem roten Punkt, mit einem Knopf in der Mitte. Und dann gibt es noch die Ohren, da sind so rot-weiß-blaue Puscheln dran. Und dann hat die halt noch so diese Füßchen, die Eulenfüßchen. Und auf dem Bauch noch das FC Bayern-Wappen. Und Babette hat mir noch ein paar andere Sachen zu dem Geburtstag geschenkt und das Ding halt nur so als Gag dazugelegt.
Ja.
Die hat das irgendwie bei eBay geschossen, so eine Frau, so eine ältere Dame hat das in ihrer Freizeit
selbst gestrickt,
ja.
Oh Gott, ist das süß.
Und das war auch wirklich ein Unikat und dann habe ich dieses Ding gesehen und dachte mir, das ist ja Wahnsinn und habe zu Babette gesagt, das ist das schönste FC Bayern Geschenk, das ich je in meinem Leben bekommen habe.
Schaust du mit der Eule Fernsehen, Markus?
Ja, natürlich. Die sitzt schon, neben mir und die sitzt dann auch auf meinem Schoß. Und es ist dann so, wenn man der dann den Bauch massiert, dann beruhigt das wahnsinnig bei spannenden Spielen.
So.
Ja, und Pep ist wirklich auch ein Glücksbringer. Deswegen, ich bin ja eh so abergläubisch, was Fußball betrifft. Und Pep hat mir schon ein paar Spiele gerettet.
Also Pep wurde wahrscheinlich benannt nach dem Trainer, oder? Pep
genau.
Guardiola hieß der, oder?
Babette hat mir den geschenkt, als Bayern gerade von Pep Guardiola trainiert wurde. Also haben wir gesagt, Pep auch ein cooler Typ ist, so heißt diese Eule. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, die muss aber eigentlich immer so heißen wie der aktuelle Bayern-Trainer.
Mhm.
Weil, wenn es dann mal gegen Pep geht, wenn der einen anderen Verein trainiert, ist es problematisch.
Ja.
Aber dann gab es diese Zeit beim FC Bayern, da haben die Trainer in sehr schneller Abfolge gewechselt. Da kam man gar nicht mehr hinterher. Ich habe ihn dann erstmal Carlo genannt, der kam dann nach Pep, Carlo Ancelotti. Und der war dann ja schnell wieder weg und dann ging es immer so weiter. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt heißt er wieder Pep und so heißt er jetzt für
hat
immer.
Hat Pep auch mal Jupp geheißen?
Nee, Jupp war vor seiner Zeit, aber ich habe mir schon überlegt, so ob man das so zurückbenennt, aber Pep passt schon, der sieht auch aus wie ein Pep.
Okay, ist ja auch ein cooler Typ, kann man sagen.
Ja.
Das erste Mal habe ich deinen Namen ja gehört bei Radio Downtown in Erlangen, da hast du auch moderiert. Wie bist du eigentlich nach Franken gekommen dann von Manching?
Ich wollte ja eigentlich in München studieren, Journalistik. Und ich habe aber noch während ich zur Schule gegangen bin, sind wir am Wochenende halt immer in alle möglichen Clubs in ganz Bayern gefahren. Auch eben nach Nürnberg und nach Schwabach, da gab es einen Club, der hieß Wave.
Ja, da waren viele schwarzgewandelte junge Menschen.
Genau. Und in dem Laden habe ich dann eine Frau kennengelernt, die war erst mit Günther zusammen, meinem Kumpel. Das hat nicht so richtig funktioniert und dann habe ich Günther abgelöst und das hat dann richtig funktioniert. Wir waren dann auch fast 7 Jahre zusammen.
Seid ihr noch Freunde, Günther
Nathalie,
und du?
Ja, wir haben immer noch Kontakt.
Ah, super.
Auch mit Nathalie, so alle von damals, wir haben noch Kontakt. Und weil eben das so toll war, diese Beziehung gleich von Anfang an, habe ich beschlossen, eben nicht nach München zum Studieren zu gehen, sondern nach Nürnberg. Und dann sind wir auch direkt zusammengezogen. Und dann habe ich mir da einfach mal so die Radiolandschaft beäugt und dachte mir so, ja, da läuft ganz coole Musik, da gehe ich jetzt mal hin und frage, ob die jemanden brauchen können. Und die waren halt zu Tode beeindruckt, weil ich hatte von diesem Ingolstädter Sender, bei dem ich mal kurz, ja mehr oder weniger nur Praktikant war, hatte ich trotzdem so einen freien Mitarbeitervertrag, in dem schon alles Mögliche drin stand und der Laden, der hatte überhaupt keine Verträge. Und da bin ich mit meinem Vertrag hin und da, oh, du hast ja schon Radioerfahrung, Donnerwetter, kannst gleich nächste Woche hier anfangen.
Ja, cool. Aber lustig, du gehst immer einfach irgendwo hin und sagst, hallo, ich bin's, der Markus, ich will jetzt ein Autogramm, ich will jetzt einen Job, ich will jetzt ein Praktikum, so bist du einfach.
Ja.
Kein Tänzchen vorher.
Nee, kein Tänzchen vorher, also direkte Ansprache, damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren.
Ein sonniger Molltyp.
Was auch immer das ist, aber es ist sehr, sehr zutreffend.
1995 bist du zu Viva gegangen. Da ging es los mit dem Musikfernsehen in Deutschland. Und das war ja eine wilde Zeit. Du hast auch ein Buch geschrieben, MTV Viva liebt dich. Da kann man das auch nachlesen. Dieser Schritt zum Fernsehen, ist dir das passiert? War das ein Plan von dir? Oder wie bist du da drauf gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht so naheliegend, dass man da gleich ins Fernsehen weitergeht.
Da bin ich ausnahmsweise nicht mal proaktiv irgendwo hingelatscht, sondern ich war zu der Zeit Redakteur beim Magazin Metal Hammer. Die waren damals in München, die Redaktion.
Das ist eine Musikzeitschrift gewesen für Heavy Metal Musik. Ne?
Genau, und so, genau. Ja. Und die hatten für die Metal-Sendung bei Viva eine Kooperation mit dem Sender. Ah. Diese Sendung, die hatte erst einen anderen Moderator und irgendwann dachten sie, jetzt wäre es mal Zeit für frisches Blut. Und die haben schon so ein bisschen verfolgt, so meine Artikel und meine Rezensionen im Magazin und haben dann gesagt so, hey, hast du nicht mal Bock, das, was du da so schreibst, einfach mal vor der Kamera zu erzählen? Und dann habe ich gesagt, oh, weiß nicht, also ich bin eigentlich ganz happy damit, dass die Leute mein Gesicht nicht kennen. Deswegen Radio und Print ist okay, Fernsehen weiß ich nicht, ob das das Richtige für mich ist. So extrovertiert bin ich dann doch nicht. Und dann haben die gesagt, probier's einfach mal. Wenn es dir gefällt, reden wir drüber. Wenn nicht, dann hast du es wenigstens mal ausprobiert. Und dann muss ich ehrlich gestehen, dass mir das sofort Spaß gemacht hat, vor einer Kamera zu stehen und dann auch noch mit Gestik und Mimik unterstützend den ganzen Schmarrn dann flankieren, den ich so erzähle. Und vor allen Dingen, ich musste nicht mehr tippen. Ich konnte es einfach erzählen.
Aber siehst du, ich glaube, das ist schon so, entweder du hast das in dir oder nicht. Wenn ich eine Kamera auf mich gerichtet fühle, dann werde ich komplett verhaltensgestört und ein Eiszapfen. Und das muss man irgendwie in sich haben. Aber bei dir war das sofort kein Problem.
Es war kein Problem, aber lustigerweise ist es so, dass wir hier über Fernsehkameras reden. Mhm. Wenn bei der Familienfeier von uns Onkel Günther kommt und sagt, hey, du bist doch beim Fernsehen, sag einmal was. Dann ist bei mir sofort Klappe runter, kann ich nicht.
Das ist lustig.
Ich kann auch keine Selfie-Videos für Social Media machen. Ich brauche dieses Setting, es muss kein Studio sein, aber es muss zumindest die Anmutung einer Fernsehaufzeichnung haben. Dann bin ich komplett easy vor der Kamera. Also komplett ich selbst, aber alles andere kriege ich nicht hin.
2000 bist du gewechselt zur MTV und hast da dann die MTV News moderiert. Das war eine tägliche Musiknachrichtensendung. Da hat sich dein Leben dann ganz schön verändert. Da warst du sehr gesichtsbekannt. Ich kann mich erinnern, da gab es Plakataktionen mit dir in allen Großstädten. Das war verrückt. Da war es dann vorbei, ne? Mit dem Unerkannten vor sich hin arbeiten.
Ja, in der Tat. Also bei Viva habe ich die Metal-Sendung gemacht. Dann noch bei Viva 2 war ich dann noch 2 Jahre. Da habe ich auch so eine Indie-Alternative-Sendung gemacht. Mhm. Also die Leute, die mich da erkannt haben, die haben, wenn sie überhaupt mich angesprochen haben, wollten halt mit mir kurz über Musik reden. Ja. Das waren auch so Nerds halt wie ich. Und dann bei MTV war es halt so, dass die MTV News waren thematisch halt totaler Mainstream. Ich habe da fast jeden Tag was über Britney Spears erzählt und so. Und deswegen hat sich die Klientel dann verändert. Die Leute, die mich erkannt haben, für die war ich dann halt ein Prominenter aus dem Fernsehen und nicht mehr nur der Musikfachmann. Mhm. Und ja, mit dieser Plakataktion, dann dieser Riesenkampagne und MTV haben wir dann einfach auch mal in der Spitzenzeit, haben meine Sendung fast 1 Million Leute geguckt.
Krass.
Das hat man dann schon gemerkt und da war es dann irgendwann sehr, sehr schwierig für mich, dass ich mich in der Öffentlichkeit bewege. Mhm. Da sind dann ganz, ganz komische Sachen passiert. Also so, da ist mir, bin in einen Klamottenladen gegangen, habe eine neue Hose gebraucht und ein paar Socken oder so und da ist mir eine Schulklasse kollektiv gefolgt.
Oh Gott.
Die hat dann, haben dann vor der Umkleidekabine gewartet und der Spiegel in der Umkleidekabine, der war nicht irgendwie so, habe ich da nicht richtig gesehen. Also bin ich mit dieser Hose, die mir viel zu groß und viel zu lang war, strumpfsockert raus, um einen größeren Spiegel zu finden. Und da standen dann 30 Kids und wollten ein Foto mit mir machen.
Oh Gott.
Behämmert, wie ich aussah.
Und du hast es gemacht, der liebe Markus, oder?
Natürlich habe ich es gemacht. Aber ab da habe ich dann schon immer geschaut, so dass ich die Straßenseite wechsle, wenn sowas passiert.
Also auch im Nachtleben war das ja bestimmt nervig, oder? Wenn du mal ausgegangen bist, in Clubs oder so.
Klar, du bist dann in Clubs und dann passiert es halt mal, dass man ein bisschen was getrunken hat oder so. Oder dass man einfach mit Freunden da ist und in so einem Pulk steht. Und dann kamen halt ständig Leute an und wollten Fotos. Und das ist ja ein großes Kompliment. Also es macht ja keiner ein Foto mit einem, weil er einen nicht mag und für einen Vollidioten hält. Also ich wusste es auf der einen Seite sehr zu schätzen, diesen Zuspruch. Auf der anderen Seite war es halt aber so, dass wenn an einem Abend im Club der 50. ankommt und ein Foto von dir will, dann ist es für den natürlich nicht so, als wäre er der 50. Der weiß ja nicht, dass vorher schon 49 da waren. Und deswegen habe ich immer versucht, auch genauso freundlich zu allen zu sein, aber man ist halt dann permanent im Beschlag. Und
ja,
dann
das
jeder will
ja
noch
auch so viel Energie, oder?
Total.
Wow.
Also jeder will dann noch ein kurzes Gespräch und man versucht ja dann auch möglichst persönlich zu sein und offen. Und ja, da habe ich gemerkt, dass mich das psychisch schon sehr, sehr belastet. Mhm. Und habe dann eben entsprechende Schritte eingeleitet, bin einfach auch nicht mehr so oft ausgegangen, was schade war, aber ja, irgendwann war es halt dann so, 2009 war MTV vorbei und dann kamen noch 2, 3 andere sehr, sehr große Formate, aber so 2013, 2014 hat sich die Fernsehgeschichte auf einem sehr, sehr okayen Niveau eingependelt. Mich erkennen viele Leute draußen immer noch oder durch neue Formate. Aber es ist längst nicht mehr so hysterisch wie Anfang der 2000er bei MTV.
Also wenn Sie ihn erkennen wollen, er hat jetzt sehr schöne weiße Haare, kurze weiße Haare, der Markus Kafka, und trägt immer noch schwarz.
Natürlich. Also als kleine Vorgabe, ich sehe aus, sagen ganz viele Leute, wie der kleine Bruder von Peter Weck oder,
oh, das ist aber
oder der Cousin von Michael Mittermeier.
Aber es ist beides sehr lustig.
Es ist beides sehr lustig und es ist auch nicht ganz unzutreffend, wenn ich ehrlich bin.
Wir haben ja in deinem Lebenslauf vorhin gehört, dass du natürlich sehr viele Stars auch getroffen hast in deiner Zeit beim Musikfernsehen. Welche Begegnungen jetzt mal mit musikalischen Helden von dir hast du denn in guter Erinnerung? Weil ich stelle mir das schrecklich vor. Also ich habe schon sehr viele Stars interviewt, aber jetzt zum Beispiel noch nie David Bowie. Das ist halt mein All-Time-Hero.
Ja.
Und wenn ich die Gelegenheit noch haben hätte können, wäre ich gestorben wahrscheinlich vorher. Hast du mal musikalische Helden getroffen? Und wie waren dann die Erfahrungen?
Ja, also ich durfte fast alle meine musikalischen Helden treffen. Eigentlich alle. Und davor hatte ich aber, ja, ähnlich wie du das beschreibst, Riesenschiss. Mhm. Ich habe 2001 das erste Mal Depeche Mode interviewt. Ich habe ebenfalls 2001 das erste Mal Robert Smith von The Cure interviewt. Oh. Und ich habe, glaube ich, 2002 das erste Mal Nick Cave interviewt.
Oh, wow.
Und von all den genannten war ich schon seit den 80ern Riesenfan. Das waren für mich Halbgötter. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine Weile im Showgeschäft, habe schon viele Interviews geführt, aber vor den dreien war ich so angespannt, weil wenn die aus irgendwelchen Gründen schieflaufen, die haben einen schlechten Tag, ich stelle beknackte Fragen, irgendwas ist, ist dann im Nachhinein dieses Fansein beschädigt?
Ja.
Kann man die Platten noch so hören, wie man das immer gehört hat?
Das ist total schwierig.
Und ich habe mir wirklich schon überlegt, sollst du es wirklich machen? Never meet your idols heißt es ja immer. Mhm. Und hab's dann gemacht. Und in allen drei Fällen war es wirklich so, dass die noch cooler, toller, alles waren, als ich mir das jemals erträumt hatte. Und wenn einem nach einem einstündigen Gespräch Robert Smith umarmt und sagt, das war eins der tollsten Interviews, die je mit ihm geführt wurden. Ich bin wochenlang war ich auf Wolke 7 unterwegs, weil, also ich meine, klar, du bist halt Fan und ich wusste einfach alles über Robert Smith. Mhm. Schon seit den frühen 80ern habe ich alles gelesen und komplett eingesaugt. Und es gibt einem so eine gewisse Grundsicherheit, weil du weißt, du kennst jeden Song, über den er redet, du kennst jeden Text, über den er redet, du weißt einfach alles. Du weißt so gut Bescheid wie über dein eigenes Leben eigentlich. Deswegen gibt es einem so eine Grundsicherheit, von der ausgehend man Sachen fragen kann, die einen einfach interessieren.
Ja.
Nicht so affirmative Antworten dann auch bekommt, sondern die Leute auch zum Überlegen bringt. Mhm. Und dann entstehen im Idealfall halt gute Gespräche. Und weil ich diese Menschen halt schon so gut kannte, sind dann diese Gespräche so geworden, wie ich mir das immer erträumt habe. Und bei Depeche Mode war es genauso. Bei Nick Cave war es genauso, der echt als schwieriger Interviewpartner gilt und dass die so super gelaufen sind, das war für mich so ein Geschenk.
Ich meine, das ist natürlich, man merkt ja auch, wenn man große Stars interviewt, die freuen sich auch total, wenn die merken, dein Gegenüber ist erstmal super vorbereitet und hat auch eine große Liebe zu dem, was du tust. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja, also ich merke das auch, wenn hier Autoren sind oder so und die merken, man hat das Buch A gelesen und findet es B auch noch richtig gut. Ja, dann hat das Gespräch gleich einen ganz anderen Verlauf und die Nähe ist eine ganz andere, ne, wenn man da miteinander spricht.
Ich finde auch, dass es eine Sache des Respekts ist, wenn man als Journalist ein Interview führt. Ja. Dann, ich würde das von mir selbst erwarten, dass ich top vorbereitet bin. Deswegen, ja, man denkt immer so, die haben schon so viel erlebt, die haben schon so viel gehört, die haben schon 1000 Interviews gegeben, aber es ist genau wie du sagst, die freuen sich jedes Mal aufs Neue darüber, wenn jemand vorbereitet ist, interessiert ist und ihre Kunst schätzt. Mhm. Ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, weil dafür machen sie es ja auch. Ne?
Du hast ja aber nicht nur musikalische Helden und Heldinnen getroffen, sondern ja auch Künstler, von denen du, ich sage mal, nicht so richtig begeistert warst, die halt sehr kommerziell waren und das war ja jetzt nicht so deine musikalische Abteilung, aber da muss man natürlich auch professionell rangehen. Bist du denn auch mal überrascht worden von einem großen Star, wo du sagst, die Musik eher eigentlich nicht so?
Ja, das ging mir ein paar Mal so. Ich habe dann ja auch Formate gemacht, die jetzt nicht hundertprozentig mein musikalisches Fahrwasser waren. Da habe ich einfach große Stars interviewt. Und in dem Zuge habe ich zum Beispiel mal Phil Collins getroffen, der in den 80ern für mich der musikalische Satan war. Der lief ja rauf und runter im Radio und dieser Sound und dann auch mit Genesis und Solo, egal wie, habe ich gehasst. Und dann habe ich den getroffen und dann war der so unfassbar lustig und so cool. Und ich habe das Gespräch so genossen, dass ich mir danach wirklich so den kompletten Phil Collins Genesis Back-Katalog besorgt habe und einmal
ernsthaft
komplett
jetzt
durchgehört habe, weil mich der Typ so begeistert hat.
Und fandest du dann auch mal was gut von den Songs?
Ja. Also,
so leicht bist du rumzukriegen, Markus. Na, das ist ja ein Ding.
Wenn eine persönliche Bindung, und also wenn ich den Menschen hinter der Musik kennengelernt habe und den Menschen gut finde, dann habe ich einen ganz anderen Zugang zur Kunst. Und im Nachhinein war das wirklich so, dass ich bei ein paar Sachen, also nicht allen, bei Genesis und Phil Collins zeigen musste, ist doch gar nicht so schlecht. Kylie Minogue war auch so ein Beispiel, auch in den 80ern mit I Should Be So Lucky, also ging es Goth halt gar nicht, ne?
Nee, war viel zu happy, poppy.
Ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich die getroffen und dann war das auch wirklich so eine coole Braut und so unfassbar lustig. Und da hat es auch so ein bisschen gebitzelt, weil wir sind ja, ja, also etwa gleich alt. Sie ist ein Jahr jünger und sie ist ungefähr 15 Zentimeter kleiner.
Die ist winzig klein, ne? Die stimmt, die ist 1,52 oder 3.
Wie meine Mama.
Ach, süß.
Ja. Wir haben uns halt wahnsinnig gut verstanden und haben uns dann auch in der Zeit danach noch ein paar Mal zufällig auch bei irgendwelchen Veranstaltungen getroffen und hingen da halt immer ab zusammen. Und ja, wir hatten lang noch Kontakt und Kylie Minogue war halt auch so eine Überraschungssiegerin.
Und dann erst mit Nick Cave, als sie zusammengearbeitet hat. Where the Wild Roses Grow, heißt der?
Ja,
Song,
genau.
Oder?
Da haben wir natürlich auch drüber geredet. Sowohl mit ihr habe ich über Nick Cave gesprochen, als auch mit Nick Cave über Kylie. Mhm. Und wir waren uns alle einig, also Nick Cave und ich, Kylie ist die coolste. Und Kylie und ich waren uns einig, Nick ist der coolste. Keine Ahnung, was die beide über mich gesagt haben, dann unterm Strich.
Ich glaube, sie konnten dich ganz gut leiden, Markus, könnte ich mir vorstellen.
Das wäre schön, ja, das würde ich mir wünschen. Aber ja, das war auch so eine Überraschung. Und naja, und da muss man sagen, so, obwohl Madonna musikalisch auch nie so richtig mein Ding war, in den 80ern, die zu treffen, das war schon so oberstes Regal. Also es gibt.
Und wie war die? War die zugänglich?
Ja, also das glaubt man gar nicht. Also es ist bei Madonna so, man muss erstmal ein paar Hürden überwinden, bis man überhaupt ihr gegenübertreten darf. Das Management ist sehr, sehr bärbeißig. Und
was für Hürden sind das?
Du musst halt erstmal so, ja, es wird fast so ein Background-Check gemacht von dir. Also so, ob du journalistisch tauglich bist, mit Madonna zu sprechen.
Was du bisher gemacht hast.
Ja, genau. Und oft ist es auch so, dass die Fragen vorher gesehen werden wollen, was jetzt in dem Fall bei Madonna nicht so war. Aber da hieß es dann, kurz vorm Interview hat die Managerin Liz Rosenberg nochmal mit uns gesprochen und hat gemeint, das und das und das und das und das und das wird bitte nicht gefragt. Das waren alles private Geschichten, so Yellow Press mäßig, Boulevard. Und ich hatte sowieso aber beschlossen, mit Madonna mal nicht über sowas zu reden, sondern über Musik. Und die ist ja wirklich halt super fit, was Musik angeht. Die entdeckt ja immer ganz früh schon tolle Produzenten, mit denen sie dann zusammenarbeitet, bevor der Mainstream die dann kennt. Und dann haben wir halt wirklich eine Stunde über Musik geredet, über Kraftwerk, über Björk, generell über elektronische Musik. Und das fand die dann so cool und hat gemeint so, du wirst es nicht glauben, aber das ist seit langer Zeit mein erstes Interview, in dem mit mir jemand über Musik sprechen möchte. Und da habe ich gesagt, das ist ja ein Ding, weil du bist doch Musikerin, oder?
Naja, klar. Ich glaube, man hatte halt auch auf die Schere im Kopf, dass man sich denkt, okay, was will das Publikum denn wissen? Was will das denn hören? Kennen die überhaupt Bauhaus oder Kraftwerk oder sonst eine Band, ja? Und Bezüge herzustellen, das ist natürlich schwer, aber ich finde es super, dass du das dann auch wirklich machst, dass du sagst, ich gehe auf dieses Level des Gesprächs mit so einer Künstlerin wie Madonna.
Ich hatte auch ehrlich gesagt gar keine andere Wahl, weil eigentlich wollte die gar kein Interview geben. Die war bei Wetten, dass zu Gast.
Oh je.
Und dann war sie eben am Tag vorher, also Wetten, dass war in Düsseldorf, sie war am Tag vorher schon da. Und dann hieß es wirklich am späten Nachmittag des Vortags, Madonna gibt jetzt doch ein Interview, ein einziges, Viva kriegt es, du machst es. Und ich so, Alter.
Einen Tag vorher hast du das erfahren?
Ja.
Ach du Schreck.
Und ich so, wie soll ich mich denn darauf jetzt vorbereiten? Wir reden hier über 1998, Internet ging so. Und du kannst ja nicht jetzt irgendwie in der Nacht noch sämtliche Biografien über sie lesen. Und dann dachte ich mir, okay, du hast jetzt eigentlich nur eine Wahl. Du hörst ja dieses neue Album, da kam gerade Ray of Light raus. Sehr gute Platte, hörst jetzt ein paar Mal an, fragst einfach alles, was dir dazu einfällt und stellst musikalische Bezüge her. Und das müsste dann für ein Stündchen reichen. Und so war es dann auch. Und der Icebreaker, fällt mir gerade noch ein, war, Madonna hatte so ein Team aus Stylisten, Make-up-Artists so dabei und die haben netterweise gesagt, wir können dich vorher auch noch abpudern. Und dann kommt Madonna so in den Raum rein, guckt mich abgepuderten Markus so an und meint so, it's true what they said. Und ich so, was denn? You look like Brad Pitt's younger brother.
Du siehst aus wie der kleine Bruder von Brad Pitt.
Ja.
Also ich finde, das ist ein guter Opener, oder?
Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, well, it's better than the younger brother of Horst Tappert. Hat sie nicht verstanden, den Gag. Ja, aber einer der Stylisten oder der Make-up-Artist muss wohl zu ihr gesagt haben, pass mal auf, der Typ, der dich gleich interviewt, der sieht aus wie der kleine Bruder von Brad Pitt. Damals, also selbst meine Mama hat es gesagt, weil kurz nach diesem Interview war bei uns auf dem Cover der Fernsehzeitung war Brad Pitt. Und meine Mama ruft mich so aus heiterem Himmel an und sagt zu mir, du Markus, das stimmt voll, was Madonna gesagt hat, du schaust wirklich aus wie der. Da hatte ich halt auch noch schwarze Haare und ja, die hat gesagt, die Grübchen, die ist genau das, hat der Brad Pitt. Ja, aber das zum Einstieg in das Interview, das war
das
natürlich.
Kann ja keiner mehr nehmen, Markus.
Nee, mal die Wiesen.
Du sag mal, und beim FC Bayern, deine Leidenschaft ging ja in all den Jahren des Musikfernsehens weiter für deinen Verein. Wahrscheinlich hast du ein bisschen weniger Spiele besuchen können, nehme ich an, weil du super viel unterwegs warst auch, ne, in den Jahren. Aber hast du denn auch mal so Starspieler dann irgendwann getroffen, weil du warst ja dann selber ein Promi? Hat man dann da einfacher Zugang in irgendwelche VIP-Lounges oder sowas?
Hätte man vielleicht, aber den habe ich mir nicht verschafft oder zumindest nicht versucht. Ich habe aber, es gab ein Format bei MTV, In Touch, da wurden eigentlich nur Filmstars und Musikstars interviewt und ich habe aber durchgesetzt, dass der einzige Fußball-Popstar
Mehmet Scholl, ja,
der auch schon hier war und mir gesagt hat, wie super das hier ist, dass ich das auch unbedingt machen muss.
Schön.
Ja. Und dann habe ich eben durchgeboxt, dass ich für diese Sendung, für dieses Format Mehmet Scholl interviewen darf und so haben wir uns kennengelernt. 2001 muss das gewesen sein auch. Und da durfte ich wirklich dann auf dem Trainingsgelände, Säbener Straße, mit ihm drehen, sogar in der Umkleidekabine. Er hatte den Platz.
Da durftest du rein.
Das ja, da hat er sich von Uli Hoeneß persönlich hat er sich die Erlaubnis abgeholt. Und da durfte ich dann rein. Mehmet Scholl hatte seinen Spind neben den von Oliver Kahn und das war für mich natürlich unfassbar aufregend, da in diesem Heiligtum zu sitzen. Und das Lustigste war, ich kam zum Training, stand dann so ein bisschen rum und habe auf Mehmet gewartet und mich haben wirklich fast alle Spieler gegrüßt. Und ich dachte mir, hä? Was ist denn hier los? Und dann dachte ich so, Mehmet hat mich irgendwie angekündigt oder so und dann sage ich das zu Mehmet, wieso grüßen mich irgendwie deine ganzen Mannschaftskameraden? Und dann meint er so, ja, die kennen dich alle von MTV. Im Hotel wird eigentlich nur MTV geguckt. Und wie im alten Spätzle, so Stefan Effmer, komm an, haupt mir so auf Schulter, servus Markus. Und dann irgendwie tippt mir jemand von hinten noch so auf die Schulter und sagt so mit so einem spanischen Akzent, du bist ja doch Markus Kafka. Und dann drehe ich mich so um, dann war das Roque Santa Cruz.
Nein.
Der damals relativ neu bei Bayern war. Und da meinte er zu mir, er lernt mit mir Deutsch. Er guckt mich immer im Fernsehen.
Bei den MTV Newsletter Deutsch.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich bezweifle, ob du dir damit einen Gefallen tust, aber das freut mich natürlich trotzdem. Aber da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, als ich dann gemerkt habe, so die kennen mich so, wie ich sie kenne. Ja, aber ansonsten habe ich eigentlich so nie...
Franz Beckenbauer hast du doch mal getroffen, oder?
Franz Beckenbauer habe ich mal getroffen, aber auch das kam auch durch Mehmet Scholl, da waren wir zusammen beim Spiel in der Arena. Wir waren in so einer Lounge-Loge und da war es Mehmet zu voll. Wir wollten dann in eine andere, die so ein bisschen privater ist. Und da hatte ich nicht das richtige Bändchen dafür, keinen Zugang. Und dann meinte der Security, ja, Sie sind ja eh okay, Herr Scholl, aber Ihre Begleitung darf ich leider nicht reinlassen. Und dann höre ich in dem Moment hinter mir eine vertraute Stimme und die Worte, was ist denn los, Burm? Gibt's Probleme? Und dann hat der Mehmet gesagt, so,
Traum, ey.
Ja, das ist der Markus, das ist ein Bekannter von mir und der darf da nicht rein. Und dann meint der Kaiser so zum Security-Mann, na, das passt schon, lass uns die Burm rein. Und dann sind wir da zu dritt in die Lounge mit Franz Beckenbauer rein und dann hat er noch einmal gefragt, ja, woher kennst du ja eigentlich, der Mehmet und du? Dann haben wir ihm von der Sendung erzählt und Mehmet, die alte Petzliese, sagt dann zu Franz Beckenbauer, der Markus ist übrigens Hardcore-Bayern-Fan, aber er ist nicht unbedingt ein Glücksbringer. Und Mehmet wusste davon, dass ich bei allen Champions League und Europapokal der Landesmeister-Endspielen, bei denen ich im Stadion war, hat Bayern verloren.
Oh Gott.
Bei denen, wo ich nicht im Stadion war, hat Bayern gewonnen. Mhm. Und das hat der Brühwarm Franz Beckenbauer erzählt und Franz meinte dann nur so ganz trocken, so halb im Scherz, ja, dann hat er da jetzt ab sofort Stadionverbot.
Gut, dass er es nicht durchgezogen hat.
Nee, ich habe es dann in Wembley durchbrochen.
Das
2013
Champions League
Finale, weil ich mir gedacht habe, okay, das Spiel ist in London, in der Stadt, wo Chelsea ist, die im Jahr vorher in München den Pokal gewonnen haben. Das ist schon mal die perfekte Rache. Außerdem spielt FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Es ist eigentlich gar kein Europapokalspiel. Es ist ein ausgelagertes DFB-Pokalfinale.
Ja.
Und da habe ich diesen Fluch überwunden. Das war das erste Endspiel, bei dem ich im Stadion war, das Bayern gewonnen hat. Und seitdem habe ich meinen Frieden mit diesem Fluch geschlossen.
Hast du da auch geweint nach dem Sieg in Wembley?
Ja.
Vor Glück.
Vor Glück. Das tue ich natürlich genauso wie vor Trauer. Und da sind also wirklich so, da gingen alle Schleusen auf, weil dann auch noch Arjen Robben direkt zu uns in die Kurve kam. Da war ich in der Bayern-Kurve auch relativ weit unten. Der war 20 Meter von mir entfernt. Und da hat er den Pokal, hat er uns so hingehalten. Und da habe ich einfach hemmungslos angefangen zu weinen.
Und nachts spielst du Spiele nach? Das finde ich total abgefahren. Also ich habe mich ein bisschen gefragt, wie das klappt im Ehebett mit deiner Frau. Ihr führt ja, glaube ich, eine sehr glückliche Ehe grundsätzlich, Markus.
Grundsätzlich ja, aber das klappt nicht so gut. Das ist bei Bett schon relativ früh aufgefallen in unserer Beziehung, dass ich wichtige Spiele im Schlaf nachspiele. Ganz am Anfang dachte die, ich habe so das Restless-Leg-Syndrom oder so.
Ja, ja.
Und dann hat sie aber festgestellt, dass es so ganz klare Schuss-, Grätsch- und Ausholbewegungen sind. Und dann meinte sie zu mir, du Markus, ich glaube, nach Spielen, also und dann hat sie auch gesagt, es ist eigentlich egal, ob wir gewonnen oder verloren haben. Wenn wir gewonnen haben, dann ist es eher wie so ein vergnügtes Hündchen, das einen Ball hinterherjagt. Und wenn wir verloren haben, dann wird deutlich mehr gegrätscht.
Also man merkt sogar einen Unterschied, ob das positiv oder eine negative Fußbewegung. Aha.
Action ist immer im Bett, wenn wichtige Spiele waren, aber es ist ein feiner Unterschied, was genau dann passiert. Aber mittlerweile ist es so, es ist sehr, sehr früh, haben wir dann auch schon vereinbart. Anfangs war es so, dass Babette mich immer aufgeweckt hat und dann musste ich mich aufs Sofa verziehen. Und jetzt machen wir so, wenn wichtige Spiele anstehen und dazu gehören alle in der Champions League, alle Spiele gegen Borussia Dortmund, gegen also andere wichtige Spiele dann auch noch, da ziehe ich schon freiwillig immer um.
Okay.
Da geht es direkt aufs Sofa, weil alles andere ist sinnlos.
Ja. Also dann kommen ja mindestens noch zwei getrennte Nächte, weil das Double ist ja noch drin. Ne?
Ja.
Also da gibt es noch, ich habe es mir aufgeschrieben, ich bin so schlecht in Fußballmeisterschaft, steht ja schon.
Steht aber schon.
Am Sonntag wird in München wieder gefeiert auf Marienplatz. Bist du da dabei eigentlich bei Meisterfeiern und sowas?
War ich immer wieder mal, aber ich lebe jetzt ja auch schon seit über 20 Jahren in Berlin und es ist halt zunehmend schwerer, überhaupt zu Spielen zu kommen, geschweige denn zur Meisterfeier. Also die werde ich sausen lassen müssen, aber das DFB-Pokalfinale ist ja in Berlin.
23. Mai.
Guess who's there?
Am Start, der
Jawohl.
Herr Kafka. Sehr gut. Und dein Tipp?
Fürs DFB-Pokalfinale? Ja, es geht gegen Stuttgart. Da fangen wir uns schon mindestens ein Ding ein. Ich sage jetzt mal 3-1 für Bayern.
Okay. Wird notiert.
Aha.
Und darf dann Pep eigentlich mit ins Stadion, die Strickeule als Glücksbringer, oder muss die daheim bleiben?
Das ist eigentlich eine Riesenidee, das habe ich noch nie probiert. Also ich denke mal, dass es keine Probleme machen würde, den mit ins Stadion zu nehmen. Ist ja kein scharfkantiger Gegenstand. Nee, oder so.
Ganz vielleicht untersucht, ob du irgendwas innen drin reinschmuggelst.
Das, ja, der wird abgetastet wahrscheinlich.
Aber warum nicht? Vielleicht wird es der neue Glücksbringer, der dann immer Glück bringt, wenn die Bayern spielen.
Ja, dann fragen mich aber wieder 1000 Leute, wo man den kaufen kann. Und ich muss immer sagen, das ist ein Unikat.
Lieber Markus, zum Schluss gibt es eine Frage, die bekommt jeder Gast von mir, auch du. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht denn gerne sagen?
Dass man sich auf jeden neuen Tag im Leben freuen soll.
Mhm. Und das schaffst du auch immer.
Ich versuche es nach Kräften und ich glaube, ich krieg's auch hin. Also ich will neugierig bleiben, ich will mich übers Leben freuen. Und wirklich, das größte Glück für mich in meinem Leben ist, jeden Morgen neben Babette aufzuwachen und zu sehen, es ist ein neuer Tag und der wird noch toller als gestern.
Wow, wie schön. Und ihr seid doch eine ganze Weile zusammen, ne? Und das ist echt eine große Passion
für
euch.
Ja, wir sind 11 Jahre verheiratet, seit 2012 sind wir zusammen. Also es ist eh relativ spät, ne? Dass wir uns gefunden haben, aber da war es dann auch höchste Zeit.
Sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich noch einen Wunsch von dir.
Mhm, schieß los.
Dass du dich auf der blauen Couch jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern so verabschiedest, wie du das so viele Jahre lang gemacht hast bei den MTV News. Das sind auch die letzten Worte in deinem schönen Buch, FC Bayern München, eine Liebeserklärung. So endet das Buch und so endet die heutige Sendung. Ich bedanke mich sehr, dass du heute da warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben. Also ich bin so froh, dass ich jetzt endlich mal hier war. Also bin ich ganz beseelt schon wieder. Kann ich jetzt wieder Tage und Wochen lang
davon
zählen.
Ein guter Tag gewesen. Juhu.
Ja, da haben wir es wieder, oder?
Und jetzt dein Satz.
In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben, praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.